Wertes Publikum und jetzt aufgemerkt, hier gibt's eine wertvolle Patrone im Informationskrieg. Das ist das Jahrbuch von Thomas Röper, Spieglein, Spieglein in der Hand, wer lügt am meisten im ganzen Land. Die gesammelten Werke vom Antispiegel, das bespreche ich jetzt mit ihm als Autor und Mitstreiter. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Einen schönen guten Tag nach St. Petersburg. Thomas, wir steigen wieder in den Ring. Grüß dich.
Grüß dich, lieber Herr Stein. Also so mit druckfrisch ist es nicht mehr, stimmt nicht ganz. Es ist gerade erst einen Monat auf dem Markt. Also es ist eigentlich noch sehr frisch.
Fast druckwarm noch. Also es ist schon ein paar Tage auf dem Markt, aber halt jetzt gerade erst mal einen Monat. Das Jahr 2021 ist ja auch noch relativ jung. Wir sind jetzt schon fast Mitte März. Aber die ganzen Artikel aus dem Buch, die haben natürlich an Aktualität eigentlich nichts verloren. Weil wenn man so in der Retrospektive mal durchblättert, dann wird einem eigentlich erst klar, was das ganze Jahr über passiert. Ich meine, wir haben ja alle 2 Wochen Kontakt und in der Woche sind wir auch mehrfach miteinander verbunden. Aber wenn man es dann so in geballter Form in der Hand hält, dann ist es doch wieder erschlagend schon fast, oder?
Ja, es ist auch beim Arbeiten. Also ich fange das Buch ja immer an zu machen, so irgendwie zwischen den Feiertagen mal so, ne, zwischen Weihnachten und Silvester. Und auch raus, welche Artikel ich denn nun nehme aus dem Jahr. Und wenn ich dann das so zusammenstelle und Korrektur lese, ich mache ja nicht nur Copy-Paste, ich passe das ja auch alles noch ein bisschen an, aber wenn ich das dann Korrektur lese, hinterher ist das schon schockierend. Also wie geballt die Propaganda tatsächlich wirklich ist in den westlichen Medien. Also so auf dem Haufen ist es wirklich immer, selbst für mich als Autor, der es geschrieben hat, ist es beim Korrekturlesen wirklich irgendwie bedrückend, muss man fast sagen.
Auf dem Haufen.
Ja, ist ja. Was habe ich diesmal? 44 Kapitel hat das Buch, glaube ich. Und ich hätte mehr nehmen können, ich musste schon kürzen.
Wir haben uns jetzt auf so knappe 10 Artikel jetzt mal beschränkt, weil sonst würden wir jetzt hier 2 Tage sprechen im Detail. Aber ich muss echt sagen, weil ich vorhin gerade gesagt habe, so nach Motto Informationskrieg, ja, das ist also wirklich etwas, was wir jetzt haben. Das ist vielen Leuten noch gar nicht bewusst, dass es also eine Front gibt, die den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist, dass hier mit ziemlich vielen medialen Granaten auf uns eingeschossen wird und dagegen müssen wir uns eigentlich wehren. Ich bin kein Fan von Kriegsrhetorik, das muss ich echt gestehen, aber es ist so, wenn man sich die Vorträge von Daniele Ganser mal anhört, der bringt es in einem großen Rahmen auch wieder, was das eigentlich heißt, diese ganze Kriegspropaganda, dieser Informationskrieg, dann ist es wirklich wichtig, dass wir diese Fakten da zusammentragen. Also du trägst zusammen, ich bespreche das ja nur, die Arbeit hast du gemacht, ne?
Ja, also das Wort Informationskrieg, inzwischen benutze ich es auch offen. Also man kann es nicht anders nennen. Es wird so, wir werden es ja gleich sehen, ich meine, es wird so derartig offen, werden Dinge verheimlicht, wird abgelenkt, werden Feindbilder geschaffen. Das kann man eigentlich nicht mehr anders nennen als Informationskrieg.
Deswegen steigen wir gleich ein. Patrone Nummer 1. Eine meiner Lieblingsgeschichten im letzten Jahr, der Fall Epstein. Die Desinformation im Spiegel geht weiter, heißt das Kapitel. Der ist immerhin schon vom 11. März, ist es schon wieder ein Jahr her fast.
Ja, die Geschichte ist noch länger her. Das war nur im März, dass der Spiegel sich noch wieder daran erinnert hat, an die Geschichte. Das Ganze ist ja schon über 1,5 Jahre her, dass der Mann sich da, das war ja 19.
Stimmt, 19.
War Herbst 19.
Ja, 19 war das ja schon. Also irgendwie wie wenn das Jahr Corona, das ist in der Zeitwahrnehmung komplett verschoben. Ich kann es gar nicht zeitlich greifen irgendwie. Auf jeden Fall ist natürlich dieser Fall ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Medien wirklich desinformieren. Und das hat man eben im Spiegel Anfang März wieder hervorragend sehen können. Was war denn da deine Recherche?
Ja, der spannende Punkt war, der Spiegel musste das Thema irgendwie bringen. Was wieder in den Medien war zu dem Zeitpunkt, war Prinz Andrew, weil, die Staatsanwaltschaft in den USA will ihn gern vernehmen und er möchte nicht so gern. Und der Spiegel musste dann irgendwie darüber berichten. Und das ist einfach spannend, das habe ich eben in diesem Kapitel seziert, wie der Spiegel von allem ablenkt. Also er bringt es fertig zu schreiben, dass Epstein junge Mädchen zur Prostitution gezwungen hat, ohne die Frage zu stellen, wer waren denn die Kunden? Ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Also es wird so getan, der Epstein ist irgendwie böse, hat da was mit Minderjährigen gemacht und auch irgendwie Prostitution ist im Spiel. Aber die Frage nach den Kunden, sprich ne, Andrew, Bill Clinton etc., die wird nicht gestellt. Davon lenken sie ganz geschickt ab. Und das ist einfach das, was ich immer wieder faszinierend finde, wenn ich dann so die Spiegelartikel lese. Also es geht dann auch um den Selbstmord. Also es gibt so einen Standardsatz. Der Spiegel hat ihn immer copy-paste. Ich zitiere: Epstein nahm sich im vergangenen Sommer in seiner Zelle in New York das Leben. Ihm wurde vorgeworfen, über Jahre hinweg Dutzende Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. So, gut, das mit dem Selbstmord ist eh eine Frage, die wir erklären können. Das habe ich auch nochmal aufgeführt in dem Kapitel, dass es da sehr viele Fragezeichen gibt. Aber dieses, ne, er bringt die Frage minderjährige Prostitution. Und dann lenkt er sofort wieder ab von dem Thema, und fragt überhaupt nicht nach, wer denn die Kunden waren. Und das ist das, was beim Fall Epstein so auffällt. Es wird überhaupt nicht nach den Leuten gefragt, die da von Epsteins Arbeit, ich sage es mal grob, profitiert haben.
Prostitution ohne Freier habe ich noch nicht gehört, ne? So, also.
Ist eher schwierig. Und, ne, und Epstein bestens vernetzt, ja, wer waren denn die Freier nun? Und die Frage stellen die Medien nicht, sie lenken davon ab. Und darum nehme ich mir, wenn so ein Epstein-Thema kommt, das ist immer für mich ja fast schon Standardarbeit, weil ich zeige auf, sie machen immer wieder das Gleiche. Es kommt immer dieser Copy-Paste-Satz und dann wird schnell abgelenkt. Sie haben es einmal kurz gesagt, da war was in Prostitution, aber dann schnell weg davon.
Ich erinnere mich auch, dass die Geschichte mit Prinz Andrew in den Medien, in den Boulevardmagazinen und Zeitungen so ein bisschen noch thematisiert wurde, aber das ist dann relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden, wie wenn es da so ein von oben verordnetes Desinteresse gegeben hätte. So, gehen Sie bitte weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Es gab ja dieses legendär peinliche Interview von Epstein, Quatsch, von Epstein, von Andrew, wie er da eben über Epstein gesprochen hat oder versucht hat, sich rauszureden und. Nein, 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 nein. Und er hat da also wirklich sich um Kopf und Kragen geredet, wo eigentlich der Auftritt dann danach mehr das Thema war wie der Inhalt. Denkst du denn, dass da das Königshaus in England auch massiv Einfluss hatte auf die Medien oder können die da in dem Moment nichts mehr machen? Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es halt so.
Nee, wir sehen es ja. Ich meine, das Interview war da, es wurde berichtet, dann schnell wieder vergessen. Es ist ja jetzt kein Reporter dran geblieben. Ja, das Interview ist jetzt auch schon über ein Jahr her. Da ist ja keiner dran geblieben und hat gesagt, ja, was ist denn nun? Der Andrew musste ganz schnell von seinen königlichen Pflichten zurücktreten. Und das war's. Und ab und zu, so, wie gesagt, nicht alle ein, zweimal im Jahr wird nochmal erinnert, irgendwie war da was. Aber da ist ja keiner, der gräbt und buddelt und sagt, was ist denn nun? Der dran bleibt. Der bei jeder Pressekonferenz, bei jedem öffentlichen Auftritt der Royals sagt, entschuldigen Sie, was ist mit Prinz Andrew? Ist ja nicht.
Ich erinnere mich daran, dass man verzweifelt versucht hat, mit Trump irgendwie eine Verbindung zu machen, weil es eben ein Foto gab, wo Trump eben auch aufgetaucht ist. Und auf dieses Foto habe ich gefühlt mehr wahrgenommen in den Medien, wie jetzt die Thematik selber. Wer waren denn die Herrschaften oder warum ein gewisser Herr Clinton in diesem Fluglogbuch 26 Mal im Lolita Express aufgeführt worden ist?
Ja, das haben wir auch bei der Netflix-Doku gehabt. Die war ja vorgeblich kritisch nach dem Motto, sie haben Bill Clinton erwähnt, aber sie haben Trump viel öfter erwähnt, obwohl er damit gar nichts zu tun hatte. Also das war so die Klasse, ne? Wie die Medien arbeiten. Ja, wir sind irgendwie kritisch, guck mal, wir haben Clinton erwähnt, der kriegt so ein bisschen Dreck ab, aber Trump hat damit gar nichts zu tun. Ja, der ist nie dabei gewesen.
Und dann muss man wissen, wer Netflix besitzt oder ein Anteileigner ist, dann weiß man,
Und wer da jetzt neuerdings führend für Reportagen zuständig ist, sie heißen Obama, die haben jetzt einen netten Vertrag, um Reportagen mit Netflix zu machen.
Barry und Michael,
Millionen.
wie heißen die Barry und Michael, glaube ich, gell?
Ja,
Die
das
Obamas, ich verwechsel das jetzt, glaube ich, gerade. Insider wissen Bescheid, ja.
ja.
Ja, aber ein typisches Beispiel dafür im Informationskrieg, wie man eine Geschichte aufgreift, sie verwurschtelt und dann quasi anders wieder präsentiert.
Aufgreift, ohne sie aufzugreifen.
Man tut so, ja, das ist so ein Feigenblattartikel. Wie sagst du dazu immer so?
Ja, Feigenblattartikel, die sind ja noch echt. Da kommt mal wirklich einmal einer und so weiter die Wahrheit sagt und der wird dann eingebettet in 20 andere Artikel. Bei Epstein gab es noch nicht mal einen Feigenblattartikel bisher. Es gab noch nicht mal das.
Anderes Wort
Wurde in jedem
dafür.
Artikel abgelenkt.
Wie könnte man das dann nennen, einen Ausdruck dafür, für diese Art von Artikel? Ja, so Desinformation einfach,
Ja,
ja.
es ist reine Desinformation. Sie
Propaganda.
lenken bewusst, von den entscheidenden Fragen ab. Das ist Desinformation per Definition.
Edward Bernays Erben. Direkt an vorderster Front, ja.
Ja, Standardlektüre.
Hüpfen wir doch gleich weiter zu meinem Geburtstag vom 17. März 2020. Jesus, das war jetzt schon wieder ein Jahr her. Für diejenigen, die mitdenken können, der Herr Stein hat bald seinen 51. Glückwünsche sind gerne willkommen hier. Ich erinnere noch, Moment. Was hier alles Gutes angekommen ist, also sind noch die Nachwehen von unserer 100. Das können wir jetzt nicht alles besprechen. Das müssen wir in einer anderen Sendung machen. Ich bin aber immer noch euphorisiert von dem Feedback und von der ganzen Stimmung. Das ist ja noch keine 48
Ich
Stunden
weiß jetzt
her.
gar nicht, wann die Sendung, die wir jetzt machen, rauskommt, aber wir nehmen auf 2 Tage nach der 100. Homeoffice-Sendung. Das war natürlich wirklich ein Hammer.
Ja.
Egal, anderes Thema.
Schleimer.
Idela.
Das wird der Running Gag werden. Das müssen wir alles noch aufarbeiten. Ernsthaft bleiben jetzt. Ernsthaft bleiben. So. Also, wir gehen weiter. Der Artikel ist am 17.03. erschienen. 30 Lügen im Deutschlandfunk zum 6. Jahrestag der Vereinigung der Krim mit Russland. Ich lese mal den ersten Teil vor. Die Vereinigung der Krim mit Russland jährte sich am 17. März zum 6. Mal. Wow, historisch. Der Deutschlandfunk veröffentlichte zu diesem Anlass einen sehr langen Artikel, der so voll mit leicht widerlegbaren Lügen war, dass man gar nicht auf alle eingehen kann. Wir versuchen es trotzdem. Also hier, ich versuche es trotzdem, steht da,
Übrigens,
ja.
du feierst deinen Geburtstag am Tag der Wiedervereinigung von Russland mit der Krim jedes
Ich
Jahr.
habe das mit Vladi so abgesprochen. Ja, ich habe
Ach,
gesagt,
siehst du, da kommst
ich hab
du, okay.
gesagt, du pass auf, Vlad, es ist da so eine Nummer. Die Münchner, die machen an dem Tag immer schon die Allianz Arena extra grün wegen mir. Und dann kannst du doch auch was machen und so.
Ja, du solltest dann in Sewastopol feiern auf der Krim, da ist ein Riesenfeuerwerk zu deinem Ehrentag. Jedes Jahr wieder.
Was mit der Allianz Arena ist, dass die grün machen, das ist auch St. Patrick's Day. 17.3. ist St. Patrick's Day und in manchen Ländern werden da die Flüsse grün gefärbt mit so einer ungefährlichen Farbe oder alle rennen irgendwie so als Kobold rum, als Leprechaun und München macht die Allianz Arena an meinem Geburtstag immer grün. Finde ich echt geil.
Aber in Petersburg sind die Pubs voll und alle haben grüne Zylinder auf.
Genau, Hauptsache ein Grund zum Saufen, sagen wir es doch so, ja.
Zum Feiern bitte, zum
Genau.
Feiern.
Und jetzt lass uns wieder ernsthaft bleiben. Was hat denn der Deutschlandfunk denn wirklich hier so an Dreistigkeiten zu diesem Ereignis so veröffentlicht?
Also ich will nur ein Beispiel rausnehmen, weil wir jetzt das Buch auch nicht im Detail durchnehmen wollen. Aber es ist so ein Thema, das bei der Krim immer wieder gerne genommen wird, sind zum Beispiel die Krim-Tataren. Und das hat er da auch. Also er hat so viel in dem Artikel im Deutschlandfunk gehabt, dass ich wirklich nicht auf alles eingehen konnte, aber in dem Kapitel gehe ich auf die Kernthemen ein. Und ein lustiges Thema, das die Medien immer wieder nehmen, sind die Krim-Tataren. Wird gesagt, Russland würde sie unterdrücken und so weiter. Und es wird immer alles verschwiegen, was nicht ins Bild passt. Zu den Krim-Tataren muss man wissen, das ist so ein muslimisches Volk. Und die hat Stalin im Zweiten Weltkrieg deportiert, weil er vermutet hat, die würden mit den Deutschen zusammenarbeiten wollen. Hat sie nach Sibirien deportiert, war ganz schlimm. Und da sind sie dann auch geblieben. Die durften also erst zum Ende der Sowjetunion wieder zurück in ihre Heimat auf die Krim. So, das heißt, die haben schon durchaus einen Grund, irgendwie auf die Sowjetunion relativ böse zu sein. Aber die gehörten dann zur Ukraine. Und in der Ukraine, wir sehen es ja heute, ne, Sprachgesetze, die Ukraine ist ein Vielvölkerstaat mit Russen drin, mit Ungarn, Polen, Rumänen und weiß ich noch alles. Und die Ukraine verbietet konsequent, dass die Leute in ihrer Muttersprache irgendwas machen dürfen. Die will die also alle mit Gewalt ukrainisieren. Das galt auch auf der Krim. Die Krim-Tataren hatten also da im Grunde keine großartigen Rechte. Und dann kam Russland und die Wiedervereinigung. Was hat Russland gemacht? Eine der ersten Anweisungen kann man auf der Kreml-Seite nachlesen, wenn man sucht. Eine der ersten Anweisungen vom Kreml war Einführung von Krim-Tatarisch, Ukrainisch und Russisch als offizielle Amtssprachen auf der Krim. Schulunterricht auf Krim-Tatarisch und Ukrainisch und Russisch für die jeweiligen Volksgruppen. Wiedereröffnung der Krim-Tatarischen Fakultät an den Unis und so weiter und so fort. Liest du aber alles nicht hier in den Medien. Ja?
Also
Da heißt es, die
so
bösen Russen würden
Maßnahmen,
die.
die das Gegenteil von Unterdrückung sind, sondern eher kulturelle Förderung und das Gegenteil von der Ukraine, wo sämtliche ethnischen Sprachen unterdrückt und regelrecht verboten werden, sieht man auf der Krim.
Bei Strafe
Bei
verboten.
Strafe, ja, der Arzt darf nur noch ukrainisch reden mit einem, der nur Russisch spricht vor ihm. Ja, so.
Der Arzt ist auch Russe.
Ja, also, und das ist also auf der Krim zu finden, dass man also nicht davon ausgehen kann, dass die Tataren da unterdrückt werden jetzt von der Ethnie her.
Ja, das ist in Russland generell nicht. Also Russland ist ein Vielvölkerstaat. Russland hat über 130 Amtssprachen. Die sind jetzt nicht alle landesweit, aber regional. Da, wo die Volksgruppen wohnen, haben die ihre Landessprache. Da können sie auf den Ämtern das machen in ihrer Sprache, alles, was sie wollen. Die Kinder haben Unterricht in ihrer ethnischen Muttersprache. Und das ist auch dann die Russen auf der Krim als erste Amtshandlung auch eingeführt. Das ist in Russland eben normal. Aber wie gesagt, die deutschen Medien vergessen das gerne. Und dann berichten sie immer gerne von diesem krimtatarischen Führer Achtjom Chingios. Das ist ein Salafist. Das vergessen Sie nur zu erwähnen. Ja, aber den verkaufen Sie den Deutschen als politisch Verfolgten, weil die Russen ihn jetzt, ne, also gern verhaften würden, weil der versucht hat, Terroranschläge auf der Krim zu machen, versteckt sich in der Ukraine. Aber der ist dann immer die Quelle der westlichen Medien für die Unterdrückung der Krim-Tataren. So, leider Gottes sitzt er eben einer Religionsgemeinschaft vor, die auch in Deutschland verboten ist. Das ist natürlich traurig, aber das muss man ja nicht erwähnen in den Medien. Und wie gesagt, und dieses Kapitel zeigt eben zum Jahrestag der Krim, kommt ja bald wieder, wird wahrscheinlich wieder solche Artikel geben, die man so leicht auseinandernehmen kann, wo einfach die Medien wirklich alles weglassen, was nicht ins Bild passt. Auch, weiß ich, es gibt inzwischen, glaube ich, wie viele sind das? Ich glaube, über 30 UNHCR-Berichte, also Menschenrechtsberichte der UNO über die Krim oder über Ukraine seit Maidan. Und der größte Teil der Kritik der UNO betrifft die von Kiew gehaltenen Gebiete, also die Ukraine. Nicht den Donbass und erst recht nicht die Krim. Ja, so ein Bericht hat 30 Seiten und da ist eine Seite Krim drauf, wo die UNO was zu meckern hat. Und der Rest dann irgendwie 20 Seiten Kiew. Das wird auch nicht erwähnt. Also es wird wirklich alles weggelassen, was sich ins Bild passt. Und darum, das Wort Informationskrieg passt durchaus.
War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als die Eisenbahnbrücke auch eingeweiht wurde? Es gab doch zuerst die Autobrücke, die über diese Meeresenge da geführt wurde. Wie heißt die nochmal?
Kertsch.
Kertsch, die Kertschbrücke, genau. Und dann hat Putin die Lokomotive gesteuert. Nee, den LKW war es. Den LKW hat er gefahren. Ich glaube, auf dem ersten Zug saß er auch mit drin.
Na
Aber
klar.
wie hat sich denn die wirtschaftliche Situation auch von der Logistik her verändert durch die direkte An Landverbindung von der Krim? Ich meine, die Ukraine tut ja alles, um die Zufahrtswege auf die Krim zu blockieren. Es gibt sogar einen Fluss, der da abgeschnitten worden ist. Also die Wasserversorgung wird massiv eingeschränkt und also es ist logistisch gar nicht so einfach. Was hat sich durch die Brücke über den Kertsch verändert?
Ja gut, es verändert sich generell viel. Also die Krim ist, wie gesagt, also beim Trinkwasser sehr angewiesen auf externe Versorgung. Sie war auch beim Strom angewiesen, die kam aus der Ukraine rüber. Bei den Lebensmitteln, also bei allem eigentlich war die Krim darauf angewiesen, dass sie beliefert wird. Und das ging eben über die schmale Landverbindung zur Ukraine. Das hat die Ukraine nach der Wiedervereinigung mit Russland komplett abgeriegelt. Eine echte Blockade. Ich frage mich auch immer, was die in Kiew denken. Die haben ja auch den Donbass, ne, auch eine Hungerblockade gemacht. Seit 2015 schon. Ich frage mich immer, ob die Leute in Kiew wirklich glauben, wenn die Leute in eine Hungerblockade steckst, ihnen den Strom abdrehst, keine Lebensmittel lieferst, dass die Leute dann sagen, hurra, ich will zurück zu Kiew. Also es ist so abstrus, was die veranstalten. Naja, auf jeden Fall, Russland musste damit mit viel Geld dafür sorgen, dass auf der Krim eigene Kraftwerke entstehen für die Stromversorgung. Sie haben die Brücke, wie gesagt, in Rekordzeit gebaut. Das ist übrigens eine und dieselbe Brücke. Da ist oben die Straße und drunter die Eisenbahn. Das wird natürlich besser. Die Krim gehört noch immer zu den ärmeren Gegenden Russlands, aber sie wird stark gefördert. Also es gibt staatlich geförderte Tickets für Urlaubsreisen, damit der Tourismus da angekurbelt wird und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt viele Freunde, die auch schon da waren, die sind alle begeistert. Es ist landschaftlich wunderschön da.
Wie ist es denn von der Infrastruktur? Werden da neue Straßen gebaut? Gibt
Ja,
es
ja.
Schwimmbäder, Bibliotheken? Weißt du, wird da wirklich was gemacht, dass die Leute da sagen, es geht voran?
Da wird richtig was gemacht. Also die haben neue Autobahnen gezogen im Zuge der Brücke. Die haben die ganze ganzen Grunde das Straßennetz fast neu gemacht. Da ist ja nur, es geht ja mit Brücke nicht vorbei. Du hast da Südrussland, das ist recht gut bevölkert und da fahren viele auf die Krim so über die Brücke rüber. Und dann kannst du ja nicht mit der Landstraße weitermachen. Also die haben enorm gebaut. Die haben die ganzen Flughafenterminals sind neu. Also die haben schon Gas gegeben.
Und was kriegst du mit von der Stimmung der Menschen? Bei uns, wie gesagt, wird ja so leicht das Bild gezeichnet, dass die Krimbewohner so gar nicht richtig glücklich sind mit dem Anschluss an Russland und eigentlich doch viel lieber. So, das möchte man den Menschen eigentlich so vermitteln. Das ist ja nur, naja, man fügt sich halt. Aber fühlen sich die Krimbewohner jetzt auch mehrheitlich russisch und es ist vorbei mit der Ukraine, wollen da auch gar niemand mehr zurück?
Ich könnte jetzt Folgendes tun. Ich könnte jetzt ein Video einspielen, das das relativ gut zeigt. Und zwar zum Jahrestag dieser Vereinigung der Krim mit Russland. Ich kann das mal zeigen. Also Video spricht mehr als 1000 Worte. Ich mach's mal einfach.
Mach's dann im Großbild, ja, mach's im Großbild dann.
Ja. Und zwar ist es also folgendes: Das war, also wird ja jedes Jahr gefeiert, ne, diese Wiedervereinigung. Darum sage ich, ich musste mal hin. Da hast du am Geburtstag ein richtiges Feuerwerk. Und da ist Konzert und alles. Und dann singen sie natürlich auch die Nationalhymne. So, und jetzt kannst du sehen, wie man die Nationalhymne singt, wenn man von dem Land, das einen so böse besetzt, in dem man nicht leben will. So sieht das aus, wenn man diese Nationalhymne singt. Ich mache den Ton auch ein bisschen lauter. Hört man den Ton?
Ja. Was ist das für eine Veranstaltung?
Das ist Jahrestag der Vereinigung. Machen Sie jedes Jahr ein Fest.
Okay, also große Party.
So, also, ne, ist die Frage: Feiern, singen Leute so die Nationalhymne des Landes, in dem sie nicht leben wollen?
Naja, der deutsche Kommentator würde natürlich gleich wieder sagen, das ist so eine Jubelorgie mit quasi ausgewählten.
Die Veranstaltung ist ausverkauft, da kommst du nicht rein.
Ich weiß, das sieht ja auch so aus. Das sind einfach alles, das siehst du, das viele junge Leute und so. Okay, alles klar, haben wir gesehen. Also, die Leute
Ja, also, ne, wie gesagt, das
sind
ist immer so.
zufrieden, da es macht
Muss
irgendwie
ich
den
das Video
Eindruck.
ausschalten? Nee, warte mal. So, nee.
Die Paraden in Nordkorea sehen anders aus,
Ja, also, wie
sagen wir
gesagt, das ist
so.
immer so das Beispiel, wo man, ne, also, wenn man mit Leuten aus der Krim spricht, klar, die haben auch was zu meckern. Niemand ist immer völlig glücklich. Aber ich habe jetzt niemanden getroffen von der Krim und ich kenne inzwischen viele, die gesagt haben, nee, ich will zur Ukraine gehören. Da kenne ich, habe ich keinen getroffen.
Ja, die können auch eins und eins zusammenzählen. Ja, wenn die
Ja, gut, ich
Ukraine
meine, hier ist ja was
mittlerweile,
los.
wenn die Ukraine das Armenhaus von Europa ist und das Land zu Millionen verlassen.
Ja, und auf der Krim geht es voran. Von mir aus nicht so schnell, wie sie gerne hätten, aber es geht voran. Und bei der Ukraine geht es rückwärts. Also, aber wie gesagt, das ist der Punkt. Das ist eben der Sinn oder der Inhalt dieses Kapitels. Es wird komplett desinformiert.
Mir fällt gerade ein, wie lange das gedauert hat, bis die ostdeutschen Straßen dann einigermaßen so das Niveau hatten. Das ging auch 10, 15 Jahre. Also die ganzen 90er wurde ja schon richtig geklotzt in den neuen Bundesländern. Und jetzt haben wir 30 Jahre her und ich sehe immer noch Gegenden, da merkt man, die DDR ist nie ganz untergegangen da. Ja? Ich will
Ja,
jetzt nicht
aber
sagen, dass das schlimm ist, sondern man braucht eben, sagen wir mal, um ein Land infrastrukturtechnisch neu aufzustellen, 10, 15, 20 Jahre. Du
in
kannst ja
Deutschland
nicht.
gab es doch, in Deutschland gab es doch den Witz so 15 Jahre später, so 2005. Wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, merkst du, dass du in der DDR bist, also in Ostdeutschland, wenn die Autobahn gut ist, weil sie ja das ganze Geld nach
Ja,
Ostdeutschland gepumpt haben und im
ich höre
Westen
so.
die Autobahn langsamer sicher. Ne? Also es ist eben alles nicht so einfach.
Aber den Ukrainern, Quatsch, den Krimbewohnern sei es vergönnt, dass da nicht so ein Schlamassel existiert wie im Rest der Ukraine. Das wird uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch ganz schön begleiten, habe ich das Gefühl. Ja? Nachdem Herr Selenskyj ja der absolute Diktator geworden ist, das ist die Sockenpuppe von irgendjemand anders, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen.
Ja gut, das ist ein anderes Thema. Wir sind ja, das wird im Jahrbuch 2021 vom Spiegel sicher eine Rolle spielen.
Aber unsere unabhängigen Medien, die versuchen natürlich da eine tolle Berichterstattung an den Tag zu legen. Und das nächste Kapitel greift unsere unabhängigen Medien natürlich sofort wieder auf. Titel: Bill Gates spendet dem Spiegel 2,3 Millionen Euro. Wie unabhängig kann der Spiegel denn da noch sein? Das war der 2. Mai, wo du das veröffentlicht hast. Medien sollen die Mächtigen der Welt kritisch beobachten. Wie kritisch kann aber der Spiegel gegenüber Bill Gates sein, wenn er von ihm 2,3 Millionen Euro bekommt? Und ich erinnere mich noch dran, als das Thema publik wurde, wie in den Massenmedien das heruntergespielt wurde, so nach dem Motto, ja, das hat doch aber gar keinen Einfluss auf die Berichterstattung und es geht ja auch nur um ein gewisses Ressort und nicht die allgemeine Berichterstattung. Also, was regt ihr euch denn nur auf?
Ja, was regen wir uns auf? Das ist eine gute Frage. Also erstmal geht es um ein bestimmtes Ressort. Stimmt, das ist ein Ressort, das Bill Gates damit extra geschaffen hat. Das ist ein Ressort, nennt sich globale Gesellschaft, wo nur Artikel kommen, die Bill Gates gefallen. Kein Grund zum Aufregen.
Super.
Es geht darum, wir haben gerade aktuell, das weiß ja auch kaum einer, der Staat hat ein Gesetz gemacht und unterstützt seit diesem Jahr die privaten Medien, also die Mainstream-Medien mit über 200 Millionen Euro. Ja, die kriegen jetzt auch so eine Art GEZ, weil es geht ihnen so dreckig finanziell, dass sie schon staatliche Hilfe brauchen. Da sind, glaube ich, 2,3 Millionen für eine Zeitung, die eigentlich Probleme hat finanziell. Das ist Geld, oder? Also so, und das ist nicht das erste Mal. Der Spiegel hat dieses Geld schon mehrmals bekommen von Bill Gates, der will es sich auch beim nächsten Mal haben. Das heißt, der Spiegel weiß ganz genau, was er schreiben darf, damit er das Geld auch weiterhin bekommen kann. Das Geld ist für den Spiegel wichtig. Aber wenn es denen allen so gut gehen würde, dann würden sie nicht ihre Redaktionen verkleinern. Dann müsste der Staat sie nicht mit 200 Millionen unterstützen pro Jahr. Das wird sicher demnächst mehr. Wenn es ihnen so gut gehen würde, es keine Rolle spielen. Wozu das alles? Also es ist ein klassischer Fall von gekaufter Berichterstattung. Und ich habe ja auch in dem Buch noch Beispiele drin, wo ich diese Artikel aus dieser Rubrik globale Gesellschaft aufs Korn nehme. Und siehe da, plötzlich haben in syrischen Flüchtlingslagern, über die in der Rubrik berichtet wird, alle ganz viel Angst vor Corona. Keiner hat Angst vor IS oder vor. Alle Angst vor Corona. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne von Bill Gates. Also, das ist so offensichtlich, dass es gekauft ist, dass es schon wieder wehtut. Und wenn man dann diese Erklärung liest, na ja, also, was regt ihr euch auf? Ich reg mich auf. Ich will, dass Medien objektiv sind. Wenn sie gekauft sind, sollen sie es tun, aber dann sollen sie offen sagen: dieser Artikel ist von Bill Gates gesponsert. Dann weiß der Leser, was ihn
Sponsored by
erwartet.
the Bill and Melinda Gates Foundation. Wenn
Ja.
man diese Artikelliste auch anklickt, dann kommt da auch ein Infotext. Für unser Projekt Globale Gesellschaft berichten ReporterInnen aus Asien, Afrika und so weiter und so fort über soziale Brennpunkte, Reportagen, Analysen, Fotos, Videos erzählen von den Ungerechtigkeiten vor dem Hintergrund der Globalisierung. Das Projekt wird von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt. Die redaktionellen Inhalte entstehen ohne Einfluss durch die Stiftung. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das steht doch da.
Ja, ist das schön, ne? Das ist das, was der Spiegelleser erfährt. Dass es 2,3 Millionen waren, erfährt er nicht. Und naja, es ist ja klar, dass Bill Gates sich anruft und schreibt das und das. Die haben dir die Themen vorgegeben, um die es geht, ne? Globale Gesellschaft. Der wird sicherlich in dem Schenkungsvertrag drinstehen, was in etwa gewünscht ist. Und dann wissen sie, wo die rote Linie ist. Und sie können natürlich was anderes schreiben. Da wird Bill Gates sicherlich den Mund halten und sagen: Okay, nächstes Mal kriegt es der Stern und nicht ihr. Das ist eine ganz einfache Geschichte.
Aber das sind natürlich nur wir, die da hier in eine Bestechung wittern.
Ah ja, nee, das ist natürlich, der Spiegel ist über allen Zweifel erhaben.
Ja, klar. Das ist ja auch das Flakgeschütz der deutschen Wahrnehmung. Immer noch, ich kenne Leute in meinem Umfeld, die nach wie vor den Spiegel lesen und was da nicht kommt, ist nicht existent.
Das ist nie passiert.
Ja?
Ja.
Gerade auch so die aktuelle Berichterstattung zur chinesischen Mikrobe. Ich sage es absichtlich so, weil mich das Wort schon nervt und so auch gleichzeitig noch ein bisschen.
Gehst aber gleich schon der Trump-Propaganda auf den Leim, ne?
Ja,
Chinesische
natürlich, ja.
Virus ist seine Sprachregelung.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Geht es mir gerade wie im Höfer. Ich habe ihn wiedergefunden. Ich habe ihn wiedergefunden, den roten Faden. Also, nee, es ist einfach ständig das gleiche Thema, was im Spiegel, jetzt habe ich es wieder, was im Spiegel steht, gilt für die Bohème in unserer Gesellschaft nach wie vor als mehr oder weniger gesetzt. Und da kannst du dann auch nicht argumentieren, so nach dem Motto, hey, du, guck mal, da gab es doch die und die Berichterstattung, das war tendenziös. Nee, das siehst du falsch. Und das Framing, also sprich die Manipulation der Denkweise, ist in den Köpfen von vielen Menschen schon so fortgeschritten, dass man gar nicht mehr hinkommt, überhaupt, dass man die Leute anregt, dass sie das kritisch beleuchten. Das ist.
Also ich will es mal so sagen. Wir machen ja hier eine Sendung, in der wir sagen, letztendlich, ne, Röper hat ein Buch geschrieben, Der Spiegler, das zweite Propaganda-Jahrbuch. Es gab ja schon andere Spiegler letztes Jahr. Und das Buch ist gut, kauft es doch mal bitte. So, so machen wir so eine Sendung. Und ich kann jetzt auch mal sagen, warum, weil das hat mich wirklich gefreut. Ich kriege ja, das Buch ist rausgekommen, das erste Spiegler vor einem Jahr. Und ich habe ja im Laufe des Jahres viele, viele Mails bekommen von Lesern, die das Buch gekauft haben. Und viele haben mir geschrieben, sie hätten das Buch dann am Ende mehrmals gekauft, um es genau den Spiegellesern zu geben. Und manche sind nachdenklich geworden. Und wenn ich das erreicht habe, dass ein Spiegelleser dieses Buch liest und danach zumindest mal nachdenklich wird, dann habe ich was erreicht. Also nur ein Autor schreibt die Bücher nicht wirklich fürs Geld. So viel verdient ein Autor an den Büchern nicht, weil man den Zeitaufwand reinnimmt. Aber das macht man ja auch irgendwo aus Idealismus. Und wenn ich es schaffe, dass ich Spiegelleser und Tagesschaugläubige zum Nachdenken bringe mit den Büchern, dann hat sich's gelohnt. Wenn ich E-Mails kriege, ich habe das meinen Spiegellesern gegeben und die fanden es alle scheiße und hat nichts gebracht, würde ich vielleicht kein neues mehr machen.
Weißt du,
Aber
das kann
nachdem
man
das so
auch.
eingeschlagen ist und ich so viele Mails bekommen habe in einem Jahr, habe ich gesagt, ich mache so ein zweites Jahrbuch. So ist die Idee entstanden, dass ich ein zweites mache.
Sowas kann man auch auslegen in einer Praxis oder in einem Wartezimmer oder in einem Foyer oder sonst irgendwo. Eine E-Mail, einen Text, eine Online-Seite, das ist ein Link, das ist ein Klick, das ist in unserer heutigen digitalen, schnelllebigen Zeit, ist es. Das ist vorbei. Aber das ist analog, das ist dick, das ist Holz, weißt du, das ist Papier. Das kann man nicht so einfach löschen. Das musst du physisch entsorgen, wenn du das nicht sehen möchtest. Du musst das ausblenden. Und vor allem nach wie vor, ich finde einfach, auf einer Buchseite liest es sich ganz anders wie auf dem Bildschirm. Das hat auch mit der Strahlung zu tun. Das Auge kann auf dem Buch besser lesen. Das ist das, wie es mir so geht, obwohl ich natürlich trotzdem den meisten Tag vor dem Bildschirm sitze. Ja, aber ein Buch ist etwas was anderes. Und ja, sicher, hier steht Dauerwerbesendung drunter. Genau das ist der Grund, warum wir darüber sprechen. Wir wollen, dass die Leute das den anderen Menschen zeigen, der Oma schenken oder sonst irgendjemand. Ja, das ist Munition. Das ist wichtige Munition für Wortgefechte.
Ja, und wie gesagt, wer mich kennt, ich meine, ich arbeite ja mit ganz vielen Quellen. Wer mir nicht glaubt, ich habe auch hier in dem Buch, wie viele Quellen sind da eigentlich drin? Ich weiß es gar nicht. Ich gehe mal auf ein Dokument gucken, wie viele Quellen ich da nicht habe.
Du hast die aufgeführt
Ja,
hinten.
ich habe sie, also sind alle drin. So, ich gehe jetzt einfach ganz nach hinten hin. Die letzte Quelle ist Nummer 221. So, also das heißt, nur 221 Quellenangaben in dem Buch. Also es ist alles, was, ne, so, darum ist es, wie gesagt, Eigenlob jetzt, aber das ist das, was ich an Mails bekommen habe, an Feedback, dass es tatsächlich manch einen Spiegelleser und Tagesschaugläubigen zum Nachdenken gebracht hat, die Dinge dann doch mal so komprimiert zu lesen.
Gehen wir zum nächsten Thema. Spiegelinterview mit dem V-Mann im Fall Amri. Oh, da war doch was. Das ist ja schon,
Oh, da war
das
was.
fühlt sich ja an aus ferner Vergangenheit. Journalistische Fehlleistung erster Güte. Also ich mache mal meinen Teil wieder hier, so die Einleitung lesen. Das ist vom 13. Mai übrigens. Der Spiegel interviewte den V-Mann, der Anis Amri beobachtet hatte. Im Fall Amri und des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz gibt es viele Ungereimtheiten und offene Fragen. Ich sage nur. Wie viele 100 Jahre die Akten sind die für 125 Jahre die
Aber
Akten
das war NSU, das
verschlossen
war
und
was
so.
anderes.
Aber der Spiegel stellte keine davon, von diesen offenen Fragen. Stattdessen wurde der Mann nach seinem Alltag befragt. Das hätte die Bunte wohl besser gekonnt. So, jetzt hilf mir jetzt erst nochmal mit diesen die Akten verschlossen. Das war, bin ich
Das war
jetzt beim
NSU.
NSU. Jetzt bin ich beim
Naja.
NSU. Ja. Aber die Informationspolitik im Fall Amri ist nicht weniger skandalös
Die ist
eigentlich.
im Zweifelsfall sogar skandalöser.
Gehen wir nochmal zurück, das war 2017, Weihnachten, kann das sein? Der
Nee,
Breitscheidplatz?
16, 16.
16 schon.
Ja. Ja, schon wieder vier Jahre her. Über 4 Jahre.
Wow, 16 an Weihnachten war das. Wow, okay. Und Fall Amri, ja, der Amri war der angebliche oder der mutmaßliche oder der, wie auch immer, Täter dieses Ganzen.
Ja, wenn wir jetzt bei Tacheles wären, würde ich sagen, es gibt gerade eine neue Untersuchung von der Uni in Schleswig-Holstein, fast Kiel, glaube ich. Die haben die DNA in der Fahrerkabine untersucht und haben festgestellt, Amri war da drin, aber eine zweite Person auch und keiner weiß, wer das ist.
Ach.
Ja, ganz aktuell, gerade gestern gewesen. Egal. Also da gibt es ganz viele Fragen und eine Frage betrifft auch, also ich habe das in dem Kapitel hier im Buch eben auch wirklich mal chronologisch aufgebaut, weil es gibt Verbindungen von Amri zum Beispiel nach Nizza. Da ist ja im Sommer 16 der eine in Nizza über die Promenade gefahren, hat 86 Menschen mit dem LKW umgenietet. Da gibt es ganz enge Verbindungen, weil der Amri hatte einen Kumpel, der hieß Aman und der war in Nizza dabei. Und der war auch in Berlin dabei. Ja, der soll also Amri bei der Flucht geholfen haben. Und der Typ ist jetzt nur eins von vielen. Ich will auch hier nicht auf alles eingehen. Kauft euch das Buch, lest es bitte selber. Und vor allem gebt das wirklich den Spiegellesern, damit die mal sehen, was die machen. Und der Anmar war also in Nizza dabei, war bei Amri dabei, wurde dann verhaftet und sofort abgeschoben. Der wurde nicht verhört.
Ist das ein normales Vorgehen, frage ich jetzt mal als
Ja,
kriminologischer
also wenn wir
Laie.
überlegen, wie schwer das ist, Leute abzuschieben in Deutschland, ne? Der war innerhalb von 4 Wochen weg. So, es ist nur eins von vielen. Da ist ganz viel schief und krumm an der Geschichte. Und das habe ich eben hier nochmal zunächst in dem Kapitel die Chronologie aufgeführt, was da wann passiert ist. Und dann habe ich das mit dem Spiegelartikel verglichen, weil was macht der Spiegel? Da gab es ja den V-Mann, der auch aussagen musste vor Untersuchungsausschüssen da irgendwie. Und den durfte der Spiegel interviewen. Und er hat ihn gefragt, wie ist denn so das Leben mit verdeckter Identität im Zeugenschutz? So, wie ist das denn so? Ah, meine Frau findet das scheiße. Oh, das ist aber schlimm. Keine Frage zu den Hintergründen. Also das war wirklich, das ist so, wie gesagt, wie Bunte hätte das besser machen können. Also die Frage, wie ist denn so ihr Alltag im Zeugenschutzprogramm? Oh, meine Frau findet das ein bisschen doof, dass ihr, ne, also
Haben Sie einen
das
guten
kann ich nicht.
Internetanschluss? Haben Sie Netflix? So in der
Ja,
Art, ja.
genau. Und wie geht's den Kindern? Und ne, also verrückt. Aber keine einzige Frage zu den Hintergründen von dem Anschlag. Das, ne, wurde gar nicht gefragt. Was war denn mit dem Anmar zum Beispiel? Kein Wort, nichts. So, das ist einfach.
Wenn ich dich jetzt hier
Das ist auch
jenseits.
keine Panne. Also ich meine, das ist keine Panne. Das ist wirklich Ablenken von dem, worum es geht.
Wenn ich dich nach deiner persönlichen Meinung frage zu diesem Anschlag, was war der Hintergrund und vor allem, was hat man versucht damit zu bezwecken? Weil wenn es wirklich eine False-Flag-Geschichte war, dann muss das ja irgendeinen Zweck erfüllen.
Du, ich will da nicht spekulieren. Ich vermute, es war False Flag. Das war nicht das erste Mal. Ne? Also wer es jetzt nicht glaubt, ne? Geht mal Zeller Loch ein. Sogar bei Wikipedia könnt ihr nachlesen, dass dieser Bombenanschlag, der angeblich von der RAF war, vom Verfassungsschutz verübt wurde und das 8 Jahre später aufgeflogen ist. Und dann gab es Untersuchungsverfahren und keiner wurde verhaftet. Obwohl es der Verfassungspräsident wusste, es wusste der Ministerpräsident, es wusste die GSG 9, die war da mit im Boot, es wusste der Gefängnisdirektor, alle wussten es, aber keiner wurde verhaftet hinterher. Es ist also nichts Neues, dass der Verfassungsschutz in Deutschland Terroranschläge verübt. Das gab es schon. Und hier ist es ja so gewesen, dass direkt nach dem Anschlag im Januar, also Wochen danach, ist der Verfassungsschutz, damals Verfassungsschutzpräsident, damals Maaßen, zu dem Berliner Innenminister gelaufen und hat gesagt: Pass mal auf, wir hatten da V-Leute im Umkreis von Amri, das muss aber nicht an die Öffentlichkeit.
Das wäre doof.
Ja, das
Ja.
wurde dann auch geheim gehalten. Die Bundesregierung hat auf eine kleine Anfrage der Linken gelogen und gesagt, nee, da war keiner. Das kam dann alles irgendwie 1,5 Jahre später raus. Und da haben sie den Maaßen ja auch ganz schnell abserviert. Dann wurde er abgeschossen. Aber das sind alles Sachen, das wurde damals, das ist heute bekannt. Ja, es wurde damals direkt im Anschlag, hat der Maaßen mit den Politikern gesprochen und gesagt, lass uns geheim halten, dass der Verfassungsschutz da irgendwie Verbindung hat. So, wenn die dann nichts zu tun haben, warum sollte er das geheim halten wollen? Wie gesagt, ich habe die Chronologie hier drin, wieder alles, ne, schön brav mit den entsprechenden Quellen und so. Liest es nach, es ist nicht meine Fantasie. Aber der Spiegel meint, wenn er den V-Mann, der das alles genau weiß, interviewt, muss er fragen, wie ist denn so das Leben im Zeugenschutzprogramm? Geht es Ihrer Frau gut? Haben Sie Hühneraugen?
Lernt man auf der Journalistenschule vom
Ja,
Spiegel.
Hühneraugen sind die entscheidende Frage in der Journalistenschule.
Wie
Also, wie gesagt, das ist, ne, und deshalb sage
umschifft
ich.
man kritische Fragen?
Ja, aber deshalb sage ich eben, das ist das, was mich freut, jetzt nachdem, ich war ja nicht sicher, ob ich ein zweites Spiegel machen würde, aber nachdem ich ein Jahr lang immer wieder die E-Mails von Lesern gekriegt habe, die gesagt haben, ich habe das dem gegeben und dem gegeben und der ist plötzlich nachdenklich geworden, habe ich gesagt, dann mache ich ein neues Spiegel-Buch. Weil, ne, es ist, wie gesagt, als Autor wirst du nicht reich dabei, das läuft ein Jahr und dann ist vorbei. Aber wenn ich damit Leute zum Nachdenken bringen kann, finde ich es toll.
Nächstes Kapitel hat einen aktuellen Bezug zu einem Preis, der Antikorruptionspreis, der in Amerika vor kurzem erst ausgerufen wurde oder gegründet wurde. Es
Ausgelobt.
gelobt, genau, ausgelobt, das ist ja noch besser. Es geht um abgehörte Telefonate von Joe Biden und zwar geht es um die Chronologie des vielleicht größten Korruptionsskandals der Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, welche Geschichte du meinst, also insgesamt in der Geschichte ist es, es ist zumindest unter den Top 5, das würde ich schon sagen, aber es gibt noch ein paar andere große Dinge in der Geschichte. Und
Korruption ist die Frage.
ja, aber trotzdem, ob es wirklich der größte ist, das ist jetzt dahingestellt, je nach Einschätzung, aber es ging um den 19. Mai, da gab es Telefonmitschnitte in der Ukraine und die sind damals veröffentlicht worden, die eben ja, die Korruptionsvorwürfe gegen Joe Biden in ein ganz anderes Licht plötzlich gebracht haben. Da die von mir übersetzte Pressekonferenz aus Kiew jedoch für Menschen, die das Thema nur oberflächlich kennen, nicht so leicht verständlich ist, habe ich zum besseren Verständnis eine Chronologie der Ereignisse erstellt. Und das war natürlich letztes Jahr großes Kapitel hier, fängt an bei 2014, geht weiter 15, 16, ist mit eins der längsten Kapitel auch in diesem Buch, glaube ich.
Ist auch einer der längsten Artikel, die es hier auf dem Antispiegel
Bis
gab.
2017, 18 und natürlich jetzt auch die aktuellen Ereignisse dieses Jahr, wie also alles dafür getan wurde, dass dieser naja, wirkliche Korruptionsskandal, der da wirklich offenkundig wurde, gedeckelt wurde.
Ja gut, ich will das jetzt nicht alles erzählen. Also unsere Zuschauer kennen die Geschichte, wir haben sie ja bei Tacheles und so weiter verfolgt und die Leser vom Antispiegel kennen es auch. Ich habe einfach für alle, die es nicht kennen, eben genau für die Spiegelleser und Tagesschau-Gläubigen, die das Buch vielleicht geschenkt bekommen, habe ich diese Chronologie reingenommen. Ich habe es auch in der Einleitung zum Kapitel geschrieben, dass ich es eigentlich gar nicht wollte, aber eben letztendlich viele, ne, die jetzt nur bei Tagesschau und Spiegel unterwegs sind, haben davon nie gehört. Und deshalb musste ich das einfach reinnehmen, weil das Thema Bidens Korruption war ja das im zweiten Halbjahr das beherrschende Thema überhaupt. Das war ja im Wahlkampf drin, im US-Wahlkampf. Und wer diese Hintergründe nicht kennt, der fällt natürlich auf die Propaganda rein, dass Trump sich das alles ausgedacht hat, um Biden zu schaden. Dass es da Belege gibt, Zeugen, Kontoauszüge, Telefonmitschnitte, das weiß ja der Tagesschau-Zuschauer gar nicht. Und der Spiegelleser auch nicht. So. Und deshalb habe ich dieses Kapitel reingenommen. Es ist im Grunde ja einfach das Hintergrundwissen, das man auch braucht, um spätere Kapitel, in denen es dann darum geht, wie die Medien damit aktuelleren Ereignissen umgegangen sind, verständlich wird. Das ist einfach der Grund, warum ich dieses lange Kapitel reingenommen habe, eben wirklich für all jene, die davon nie gehört haben. Und wie ich nach dem Feedback der Leser vom letzten Jahr weiß, genau solchen Leuten wird das Buch oft geschenkt.
Eine große Frage bleibt am Schluss noch, wo ist die Kohle hin? Es geht hier immerhin um 40 Milliarden, die bis heute mehr oder weniger im luftleeren Raum sind. Was denkst
Ja,
du, wo?
das ist das Geld. Wenn wir die Mainstream-Medien lesen, dann war der Präsident vor dem Maidan, hieß Janukowitsch, und der war ganz doll korrupt. Und der hat der Ukraine 40 Milliarden geklaut. Das ist die offizielle Linie. Ja, nun ist das Problem, dass Janukowitsch und seine gesamte Regierungsmannschaft unter US-Sanktionen stehen. Wenn das Geld geklaut wäre, dann müsste es doch längst beschlagnahmt sein. Das Problem ist, niemand hat es gefunden, niemand hat es zurückgebracht, niemand hat irgendwas. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Janukowitsch war gar nicht so korrupt und hat es nicht geklaut. Glaube ich ja nicht in dem Land. Oder nach dem Maidan haben es sich die Maidanisten einverleibt. Und dann ist es weg.
Die
So.
Maidanisten,
Ja, so werden die hier genannt.
das klingt
Also
aber
es gibt
fast
auf
schon
Russland.
verniedlichend, ja, so.
Ja, nee, das auf Russland klingt das nicht, nicht verniedlichend. In Russland sind das Maidanute. Und es gibt in Russland, also jetzt alle, die Russisch können, Ohren zu halten, das ist ein böses Wort. Es gibt auf Russisch das Wort Jebanute. Das sind völlig Bekloppte. Und aus Maidan, da haben sie die Maidanute gemacht. Also ne, die Maidan-Bekloppten. So, das kann man auf Deutsch nicht übersetzen. Also ich sage es übersetzt dann mit Maidanisten, aber es ist auf Russisch kein niedliches Wort. Es ist ein sehr
Phonetisch,
hässliches Wort.
also klangtechnisch, klingt es schon mal irgendwie seltsam im Deutschen.
Ja.
So was mit Ute hinten rausgeht, so irgendwie so, dann das ist schon mal so irgendwie so leicht in eine Richtung geschoben.
Ja, diese Änderung ist in Russland eben Isten, ne? Maidanisten.
Aha,
Ja,
Maidanisten.
oder, ne? Oder, weiß ich, ja, ist eben so.
Hammer ist natürlich, dass der Preis, wir haben in den letzten Sendungen darüber gesprochen, dass die Amerikaner einen Antikorruptionspreis demjenigen verleihen, der den Korruptionsskandal endgültig in der Ukraine beerdigt hat.
Ja,
Also.
kaum war Biden an der Macht, hat er einen Antikorruptionspreis ausgelobt, den das Außenministerium, das US-Außenministerium an Ausländer verleiht, für den
Ja.
verdienten Kampf gegen Korruption. Und kaum war Biden 4 Wochen im Amt, haben sie das erste Mal verliehen. Und einer der ersten Laureaten war Rjabosch Schapka, das ist der Staatsanwalt in der Ukraine, der die ganzen Ermittlungsakten zu Biden endgültig geschreddert hat. Und das ist natürlich, der hat sich verdient gemacht im Kampf gegen Korruption.
Übrigens, heute ist, glaube ich, der 47. oder 48. Tag, seit Biden im Amt ist und er hat immer noch keine Pressekonferenz abgehalten. Seine Psaki, seine Pressesprecherin, wurde gefragt und sie hat gesagt, irgendwann am Ende des Monats. Und er gibt schon regelmäßig Pressestatements unter der Woche. Der ist halt so busy, er ist halt so beschäftigt mit dem Handeln von der Corona-Krise. Und da wird er gefeiert, mehr oder weniger. Also, was ich damit sagen will, ist, es muss, glaube ich, noch viel, viel schlimmer sein, der mentale Zustand von Joe Biden, wie wir auch vermutet, wie wir überhaupt gedacht haben, weil die haben die panischste Angst, wenn der nur einmal ohne Skript oder Mann im Ohr irgendetwas sagt. Neulich war eine Situation, wo er irgendwie wieder was teleprompter-mäßig vorgelesen hat, einigermaßen unfallfrei. Das ist ja schon erstaunlich. Du siehst es regelrecht, wie er versucht, die Buchstaben noch zu erkennen. Und dann sagt er irgendwie einen Satz wie, I'm ready to take questions. Also ich bin jetzt bereit für Fragen. Vielleicht ist da so ein bisschen von ihm was durchgeblitzt, so nach dem Motto, hey, komm, frag mich jetzt mal. Und sofort wurde ein Standbild eingeblendet von der Regie, so ein Dia. Und die Die Reporter wurden quasi dann gebeten, jetzt, come on guys, let's go, keep moving und so. Jetzt ist hier Schluss, jetzt wird nicht weitergemacht. Ja. Also die haben regelrechte Panik und ich sag mal so, es ist der Elefant im Raum, der jetzt gerade hier dasteht. Und zwar bei allen Medien. Ich habe gestern CNN geguckt und habe mal geschaut, ja, die kümmern sich jetzt hier um irgendein ein Geldpaket, das er jetzt auf den Weg bringen möchte, die Corona-Hilfen und die loben den natürlich und die versuchen etwas, was nicht da ist, die ganze Zeit groß aufzublasen. Und alle laufen um diesen riesen Elefant rum, der im Raum steht, dass der Mann vollkommen ungeeignet ist, während Kamala Harris die Geschäfte schon de facto übernommen hat. Ich frage mich und auch ich frage
Interessant.
dich, was denkst du, wie jetzt das in den nächsten Wochen weiter gehandelt wird, dass da einfach, der redet einfach nicht vor der Presse, so wie es Putin macht, 4 Stunden und Herr Präsident, wie ist es denn so und so, sondern dass die den einfach im Keller verstecken, mehr oder weniger. Und ist ein Early-to-Bed-Type, ja, der geht um 7 nach Hause und liegt um 9 im Bett oder so.
Ja, ich suche das Video gerade, von dem du gesprochen hast. Ich habe das irgendwo verlinkt.
Es
Also ja, was willst du dazu
unglaublich.
sagen? Ich meine, der Mann ist nicht vorzeigbar. Robert, willst du kurz schneiden? Dann finde ich das Video und kannst einblenden. So, also ich habe das Video, von dem du gesprochen hast, gefunden. Das wollen wir uns einfach mal anschauen.
Thank you. And I'm happy to take questions, if that's what I'm supposed to do, Nance. Whatever you want me to do.
Ich bin bereit, Fragen zu antworten. Ups. Biden darf keine Fragen beantworten.
Thank you.
Was ist das?
I'm happy
Wegmachen.
to take.
Also, das ist genau das Video, von dem du gesprochen hast. Der Mann ist nicht vorzeigbar. Der ist einfach jenseits von Gut und Böse. Das können wir damit abhaken.
Also ich sehe es, dass die versuchen alle das Thema zu umschiffen und also ich habe jetzt da keine quasi hämische Freude dran zu sehen, wie ein Mensch jeden Tag retardiert und noch weniger im Hirn hat. Das ist traurig, das zu sehen. Ich wünsche das niemand, aber ich bin innerlich positiv erregt, sagen wir es mal so, zu sehen, wie das jetzt der Spin gemacht wird, wie diese Berichterstattung drumherum schifft. Für mich ein klares Beispiel dafür, wie manipulativ und einseitig unsere Medien auch berichten, weil wenn Trump nur einen Ansatz gehabt hätte, in diese Richtung so zu agieren, der läuft einfach mal ein bisschen schräg die Treppe runter. Ich erinnere mich bei so einer Militärparade und da war kein Geländer und er hatte ja irgendwie Hüftprobleme, das sieht man ja. Dann hat man gleich über dem seinen Gesundheitszustand und Tage und Wochen lang war das Thema. Und bei ihm wird es halt komplett ausgeblendet. Und das ist, glaube ich, für Leute, die im System verhaftet sind, die dem Spiegel glauben, trotzdem auch etwas seltsam. Ich weiß nicht, ob das alle Menschen komplett ausblenden können, dass es da eine Diskrepanz gibt in der Wahrnehmung und in der Berichterstattung. Ja, so, das ist für viele Leute wahrscheinlich wird das Fragen aufwerfen.
Ja, Gott, wird es nicht. Die werden das schon vernünftig verkaufen. Die halten den Mann so lange, wie sie ihn vom Teleprompter festbinden können. Und dann wird er zurücktreten.
Ich sag dir immer noch Ende April, Mai.
Ja,
Also,
Flasche rum.
Wetten tue ich nicht mehr. Wetten tue ich nicht mehr. Aber mein Gefühl sagt mir, dass die diesen Elefanten nicht länger verstecken können. Wenn der jetzt dann wirklich eine Pressekonferenz halten würde, dann muss das entweder so gut vorbereitet sein mit den Sprachen, mit den Fragen, die ausgewählt sind, und er kriegt dann auch die Antwort aufs Ohr. Oder es wird so peinlich, dass es offensichtlich werden wird.
Robert, CNN wird in ein Studio einladen mit vorgefertigten Fragen und Antworten. Das wird zusammengeschnitten, dass es gut aussieht. Die werden den Mann, die halten ihn jetzt schon 6 Wochen von der Presse fern. Die haben es im Wahlkampf gemacht. Der ist der einzige Mann, der einen Wahlkampf gemacht hat, ohne auch nur einmal sich vor Publikum zu stellen,
Aus dem
vor
Keller.
Fragen zu antworten. Ja, das können die noch lange durchhalten. Das können die noch lange durchhalten.
Zwei, drei Monate. Warte,
Flasche
schau
rum.
mal, heute ist Mitte, Anfang
6 Wochen, Flasche rum.
März. Die Nummer ist
Flasche
durch.
rum.
Mit dir werde ich nicht mehr. Ich sage 5. Mai. 5. Mai
Flasche rum.
ist 5. 5. Klingt gut.
Flasche rum.
Ist deine Schallplatte hängen geblieben? Hast du einen Sprung oder was? Ich wette mit dir nicht mehr.
Ach,
Außerdem
schade.
will ich dein Alkoholkonsum nicht fördern, irgendwie so. Ja, das muss ja, du kannst, Radler ist auch nicht so, Kiste Gemüse, so Biogemüse oder sowas, ja. Aber du bist ja nicht mal Vegetarier, ist ja auch hoffnungslos, ja.
Ich bin ja auch noch Fleischfresser.
Karnivoren.
Als wenn es künftiges Steak wäre.
Karnivoren unter sich. Also, lass uns weitergehen im Text. Wir haben ja noch etliches vor. Und zwar geht es diesmal geografisch in den Süden von Europa nach Italien. Es geht um einen Justizskandal. Diese Zischlaute, die kommen echt schwer raus. Es geht um einen Skandal in Italien, der in den deutschen Medien natürlich wieder mal mit keinem Wort erwähnt worden ist. Es war vom 5. Juli die Meldung. Ein potenziell gigantischer Justizskandal ist in Italien ans Licht gekommen und in den deutschsprachigen Qualitätsmedien fand sich darüber nur ein einziger Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Über das, was die Medien den deutschen Lesern verheimlichen wollen, berichtete wer sonst das russische Fernsehen. Sieh mal einer an.
Böse
So,
Russenpropaganda.
ja, um was ging es denn da noch? Muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe es jetzt gerade auch gar nicht mehr auf dem Schirm, obwohl
Ja, das ist.
wir das damals gemacht haben, ja.
Ja, es geht um Folgendes. Also, der Berlusconi wurde ja von den Medien furchtbar geschlachtet und dann wurde er in Italien wegen allen möglichen Sachen, das ging dann, wurde er dann angeklagt und auch verurteilt und damit war er tot. Also, als Verurteilter konnte er sich nicht mehr aufstellen lassen, zu Wahlen. Und der Witz an der Geschichte ist, dass der Richter nach dem Fall zu Berlusconi gekommen ist und sich entschuldigt hat und gesagt hat, er musste das Urteil so sprechen, er war unter Druck, sein Sohn ist drogenabhängig, die haben ihn unter Druck gesetzt. Berlusconi, das ist das nächste Wunder dabei, er hat das ganze Gespräch mit dem Richter aufgenommen. Er hätte damit sofort an die Öffentlichkeit gehen können, aber er hat gesagt, er will den Richter nicht vernichten und hat gewartet, bis der Richter tot war. Der ist dann irgendwann, der war auch alt, ist gestorben. Und erst nach dem Tod des Richters hat Berlusconi die Tonbänder veröffentlicht, wo der Richter sagt, das war Justizdruck, Druck von oben, ich musste dich verurteilen. So, ich wurde selbst unter Druck gesetzt, ne, mein Sohn hat Probleme etc. Und dann wurden die Urteile zurückgenommen. In Deutschland kein Wort darüber. Berlusconi wurde in Italien in einem getürkten Prozess, wo es Druck von oben gab, aus dem Verkehr gezogen. In Deutschland bis heute kein Wort. Und
Normalerweise
es ist
doch.
das ist keine russische Propaganda. Wer dieses Kapitel liest, ich habe Quellen. Ich hab das ja überprüft. Reden die Russen jetzt Scheiße? Nein, haben sie nicht getan. Es ist alles da. Du kannst es alles finden, nur nicht auf Deutsch.
Für echte Journalisten normalerweise ein gefundenes Fressen, so einen Skandal aufzudecken und dann tiefer zu graben. Ich sage nur Panama Papers, wenn die wirklich wollen, dann können die mit geballter Macht hinein und überhaupt, also.
Kommt ja nicht mehr in den Panama Papers. Weißt du, was dahinter war?
Nee, noch eine Story.
Ja, natürlich. Die Panama Papers sind eine ganz simple Story. Die Medien haben alle nur von Putin gesprochen. Die Panama Papers waren ein Durchstechen, das gegen Putin genutzt werden sollte. Die Panama Papers haben nicht erzählt, Poroschenko. Sie haben nicht erzählt, die Verwandtschaft des damaligen, wer war denn damals der Cameron, der britische Premierminister. Der war in den Papers. Ja? Putin war gar nicht drin. Da waren irgendwelche Freunde von Freunden von Putin, hatten da irgendwas. Aber die Medien haben Putin draus gemacht.
Ich weiß noch, wie sie es dann eben benutzt haben, um es ihm an Kittel zu
Es
flicken.
war nur dafür gemacht. Es ging nicht um Aufklären. Wenn sie hätten schnüffeln wollen, dann hätten sie Poroschenko gefunden, Cameron und so weiter. Haben sie gar nicht
Natürlich,
gesucht.
manipulierte Berichterstattung. Mir ging es ja nur als Beispiel für Recherchearbeit, wenn sich Leute wirklich mal hinknien und egal, ob es jetzt gefaked oder nicht, sie könnten, wenn sie wollten.
Das
Also
ist
es.
keine Recherchearbeit, das wurde durchgestochen. Das gibt Hinweise, da will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil es zu weit führt. Es gibt Hinweise, dass das Ganze eine Operation der CIA war. Die haben die Panama Papers geklaut, durchgestochen an die Medien wie Süddeutsche Zeitung und gesagt, guck mal rein. Das war nichts mit Recherche, das wurde ihnen auf den Tisch gelegt.
Wundert mich nicht, dass sogar dieses Beispiel dient, um Medienmanipulation aufzuzeigen. Mir ging es darum, dass ein gescheiter Journalist, wirklich einer, der so wie Scholl Latour vor Ort war und recherchiert hätte, dass Leute, die Bluthunde, weißt du, diejenigen, die graben, die richtig die Geschichten ausbuddeln, die hätten sich doch auf sowas gestürzt, wenn so ein Skandal, so ein offenkundiger Skandal in Italien vor der Haustür sozusagen passiert ist. Aber
Ja, aber
wir
das
wissen
hat
ja,
keiner.
sagen, was ist, bestimmt nicht der Journalist, sondern.
Ja, Spiegelleser wissen weniger. Also, wie gesagt, es ist in Deutschland nicht gekommen. Kauft das Buch. Hurra, ich finde es ziemlich gut. Und guckt die Quellen nach. Man kann es alles überprüfen. Das ist alles so passiert. Ja, darum sage ich, wenn ich, als ich das Buch geschrieben habe, also dann, ne, zusammengestellt, redigiert, korrigiert, wenn du das alles auf dem Haufen siehst, was, das ist verrückt. Also es ist, selbst als der es geschrieben hat, sitzt du da und schüttelst den Kopf. Es ist immer wieder beeindruckend.
Geht dir das selber auch so, dass wenn du nach langer Zeit mal einen Artikel selber wieder gelesen hast, dass du dich nur schwach daran erinnerst, dass du das geschrieben hast?
Nee, das
Oder?
nicht. Also ich meine, die meisten Artikel sind ja doch so, dass sie dann wieder auftauchen, weil das sind ja Themen, Ich sage, mich wird ja mal gefragt, warum ich denn das mache und warum das daran so toll ist, jeden Tag Politik. Und dann sage ich immer, das ist wie Game of Thrones. Jeden Tag eine neue Serie, jeden Tag eine neue Folge. Und dann weißt du ja, was in den vorigen Folgen war. Also das heißt, es baut ja aufeinander auf. Das heißt, in der Regel weiß ich das alles noch recht genau, weil es baut aufeinander auf. Du kannst ja das eine nicht verstehen, um die Vorgeschichte zu kennen.
Nächstes Kapitel.
Nächstes Kapitel. Und
Seite
da sind wir wieder dabei.
200, Seite 237. Jetzt sind wir bei der CIA. Die hat Dokumente zu Clinton freigegeben. Und wir sprechen jetzt hier nicht von Bill, sondern von Hillary. Und aber die Medien haben natürlich diesen großen Skandal, den größten Skandal der Geschichte, hast du das genannt, nicht aufgegriffen. 7. Oktober machte natürlich nicht in den Qualitätsmedien ein Tweet von Donald Trump Furore. Darin teilt er mit, alle Unterlagen zum, wie er es nannte, Russiagate-Betrug freigegeben zu haben. Was steckte dahinter und was sagen diese Dokumente aus?
Ja, das war relativ einfach. Die CIA hatte freigegeben.
Geht es hier
Trump
um
hat ja mal
Russiagate,
gesagt,
ja?
was?
Russiagate geht es
Ja,
hier,
nee,
ja.
noch vorher. Die Medien sagen ja immer Trump, das wäre so eine Verschwörungstheorie von ihm, dass er im Wahlkampf von Obama und den Demokraten überwacht worden wäre. Und nun kam raus, dass es keine Verschwörungstheorie ist, sondern es sind Memos offen geworden, in denen das alles besprochen wurde. Die sind veröffentlicht. Man kann sie in den USA einsehen. Sie sind auch im Internet. Es ist also, ne, keine Verschwörungstheorie. Was ist passiert? Trump hat im Wahlkampf gegen Clinton ihre E-Mails thematisiert. Sie hat ja 30.000 E-Mails von privaten Servern abgeschickt, geheime eigentlich Sachen, dienstliche E-Mails als Außenministerin. Das ist verboten. Da hat Trump drauf rumgehackt. Clinton war in der Defensive. Ja, hat das Clinton-Team gesagt, wir brauchen irgendwas, um davon abzulenken. Und dann haben sie gesagt, lass uns doch die Geschichte ausdenken, Trump hätte Verbindung mit Russland. Und machen wir dann eine Russia-Gate-Geschichte draus. Und dann sind die Leute vom Clinton-Wahlkampfteam zur CIA gelaufen und haben gesagt, was haltet ihr davon? Und der CIA-Chef hat im Briefing mit Obama die Sache erzählt. Obama hat gesagt, mach so. Die Memos sind öffentlich.
Okay.
Ja? Aber die Medien sagen, nö, das ist alles eine Verschwörungstheorie. Keine Belege.
Keine Belege.
Ja, und das ist das, was ich da eben in dem Kapitel ausgearbeitet habe. Das ging genau um die Geschichte, da waren sie rausgekommen. Und dann habe ich ihnen genau das nochmal wieder aufgezeigt. Was ist da eigentlich passiert? Worum geht's? Und warum, ne? Also, uns wird erzählt, warum sage ich größter Skandal? Uns wird erzählt, Watergate wäre der größte Politskandal in den USA gewesen. Das war eine Lachnummer. Der Watergate hat nichts, zwei kleine Spinner bezahlt, lass sie auch von mir aus für einen Geheimdienst gearbeitet haben, die eingebrochen sind in das Wahlkampfhauptquartier der Demokraten. Ist der größte Skandal. Obama setzt das FBI und die CIA, um seinen Gegner zu überwachen. Der muss nicht mal einbrechen.
Aber es
Ja,
wird kein
also,
Skandal daraus gemacht, ne? Also
und das ist kein Skandal. Danach ist der Skandal, dann Trump
ja.
hat was mit Russland und dabei ist die Geschichte die, dass das frei ausgedacht war. Es steht da drin, es ist öffentlich. Macht aber die Medien nichts. Die sagen immer noch, ja, da Trumps Verbindung zu Russland. Oh.
Ich glaube, alleine das Thema Russiagate ist während der Trump-Zeit ungefähr 12.000 Mal in amerikanischen Medien gekommen. Und Thomas, ich muss hier einen kurzen technischen Break machen. Hier will gerade ein kleines süßes Hundemädchen hier rein. Die darf jetzt mit zugucken. Bin gleich
Hol sie rein.
zurück.
Meiner pennt an der Ecke.
Ja. Wunderbar. So, dann meine Assistentin ist jetzt auch zugegen und dann können wir jetzt weitermachen. Jetzt gehen wir gleich in den nächsten Abschnitt rein. Hör auf zu lachen jetzt. Es geht um den Artikel vom 20. Oktober. Es geht um eine Mitarbeiterin von Facebook. Die hat Biden kritische Accounts gelöscht und die war sogar an Bidens Ukraine-Geschäften selber beteiligt. Hier steht, der Sumpf um Joe Biden schien im Finale des US-Wahlkampfes kein Ende zu nehmen. Bei Facebook war eine Frau für die Integrität der US-Wahl und damit für das Sperren von Nachrichten und Accounts zuständig, die an den Geschäften von Biden in der Ukraine unmittelbar beteiligt war.
So.
Nennt man das nicht Interessenskonflikt oder habe ich das jetzt falsch im
Das
Ohr?
nennt man ganz viel. Also darum habe ich dieses lange Kapitel nach Überlegen reingenommen, weil wenn die Leser wieder das Buch verschenken an Spiegel- und Tagesschaugläubige, dann verstehen die ja gar nicht, was da mit der beiden Geschichte ist. Also musste ich diese ganze Chronologie reinnehmen. Weil das gehört genau da rein. In der Endphase des Wahlkampfs, wir erinnern uns, hat Facebook wie bescheuert alles gelöscht, was rauskam über Hunter Biden und seine Affäre mit einer 14-Jährigen und die Korruption und so weiter. Das wurde im Oktober alles gelöscht, bei YouTube, bei Facebook und so weiter. Und bei Facebook war die zuständige Abteilungsleiterin für die Integrität der US-Wahlen eine gewisse Anna McCanio. Und Anna McCanio war zu Bidens Zeiten als Vizepräsident seine Mitarbeiterin mit Zuständigkeitsbereich unter anderem Ukraine. So, und die durfte dann alles, was die Korruption von Biden in der Ukraine angeht, löschen. Das ist so wie der Beschabka. Wahrscheinlich kriegt sie auch noch einen Preis für Korruptionsbekämpfung.
Noch Fragen?
Ja, also es ist völlig bekloppt. Aber wer das Buch eben sehen, den Spiegellesern zum Nachdenken schenken will, der muss eben diese beiden Geschichten, der müssen die gelesen haben, damit sie diese Kapitel überhaupt verstehen, die dann später kommen in dem Buch, wo es dann eben genau um die Sachen geht. Und das ist so eins dieser klassischen Beispiele. Die Medien ist das egal. Das hast du ja in den Medien nie gehört.
Mhm. Schreibt doch bitte mal den Jungs in der Redaktion, dass die hier Funkstille einhalten. Das ist der Chat von der Noviso-Crew im Hintergrund, dass die da hier unseren Auftritt hier nicht spoilern, sabotieren. Da wird redaktionell fleißig gearbeitet, heißt es da, ja. Sind es irgendwelche unanständigen Bilder wieder?
Nee, nix. Das ist irgendwas hier. 30 Minuten Funkstille.
Ja, bitte. Nee, ist ja wichtig. Wir teilen uns ja da immer die einzelnen Artikel, die wir dann in den Sendungen besprechen. Und wir, weißt ja, redaktionelle Arbeit halt einfach, ja. Aber kann man das bei Skype nicht irgendwie deaktivieren, dieses Bup? Ich habe das schon verzweifelt gesucht, immer ich finde es nicht. Bitte um Aufklärung,
ja, genau. Wie man... Bitte, liebe Leute, erklärt uns mal, wie wir diesen Ton ausfallen.
Genau, wobei, bitte...
Ich kann das auch wegdrücken jetzt, es ist nicht mal angeheftet, aber trotzdem piepst das.
Uns digitalen Dinosauriern sozusagen, uns digitalen Immigranten, irgendein 12-Jähriger soll uns mal einen Link schicken, wie man das ausschaltet, ja, ist doch so. Ja, okay, das ist also, Facebook ist ja klar, ne, also...
Ja, wie gesagt, und auch hier wieder, ne, die Medien haben es nicht aufgehört, also die Medien finden es nicht interessant. Mhm. Und das ist einfach, eigentlich müssten die Medien ja sagen, wie kann jemand zuständig sein für das Löschen von Informationen über einen Wahlkampf, der selbst beteiligte Person ist. Mhm. Interessiert die Medien nicht.
Jetzt habe ich, wo war das jetzt? Ich habe es gerade gestern Nacht noch gelesen, deswegen habe ich nicht mehr auf dem Schirm, dass ein Land bestimmt hat, die Löschung von diversen Inhalten auf Facebook ist nicht rechtens, weil das eine redaktionelle Inhalt. Hast du das schon mitgekriegt? Wenn nicht, dann reiche ich es noch, nach. Das muss ich jetzt. Also es gibt Bestrebungen, dass Länder jetzt sagen, Moment mal, wenn ihr hier eingreift in eure Plattform und gewisse Inhalte, die euch nicht taugen, einfach löscht, dann hat das nichts mehr, dann ist das bei uns nicht machbar. Also sprich, freie Meinungsäußerung dürft ihr euch nicht einfach aufschwingen zu sagen, wir bestimmen, was Wahrheit ist. Also es gibt da schon Gegenwind dagegen jetzt. Ich weiß nur nicht mehr, das Land, das war eine Schlagzeile, die ich gestern Nacht noch aufgeschnappt habe. Da quatschen wir beim nächsten Mal drüber.
Aber es ist erzähle ich mal wieder, es wäre auch, ist auch in Deutschland rechtlich so. Weil die sozialen Medien haben sich ja aus der Haftung rausgenommen, weil sie sagen, wir können nichts für Inhalte, das schreiben unsere User. Darum haften sie nicht. Jede Zeitung haftet für ihren Artikel. Du kannst sie verklagen, wenn sie im Artikel Scheiße über dich schreibt. Mhm. Das kannst du bei Facebook nicht, weil Facebook sagt, waren die User, kann ich nichts für.
Genau.
Im Augenblick, wo sie eingreifen und löschen und Shadowbanning und all sowas, machen sie redaktionelle Arbeit, dann müssten sie haftbar sein. Mhm. Das können sie ja machen. Nur dann müssen sie auch haftbar sein mit Adresse, mit Zustellung und dann kannst du sie auch Schadenersatz verklagen. Dann ginge es, aber das wollen sie nicht. Das ist genau der Punkt. Entweder oder. Sie wollen beides.
Nennt man das nicht Doppelmoral?
Das nennt man absolute Verlogenheit.
Ja, es gibt viele Begriffe dafür. Ja. Es fällt uns bestimmt noch was ein. Kommen wir zum vorletzten Artikel, den wir uns ausgesucht haben. Und zwar geht es hier mal in die andere Richtung des Atlantiks, also auf die andere Seite nach Bolivien, Südamerika. Titel heißt, wenn der Spiegel heute nicht mehr weiß, was er gestern berichtet hat, ist vom 22. Oktober. Und ich gehe mal auf diese Seite, dann sieht es besser aus. Die Bolivien-Berichterstattung des Spiegels ist eine Farce, denn dort wird über Bolivien heute das exakte Gegenteil dessen geschrieben, was der Spiegel ein Jahr lang zuvor berichtet hat. Und was ist jetzt neu in dieser Nachricht? Eine Erklärung bleibt der Spiegel natürlich für diese 180-Grad-Wende komplett übrig.
Entschuldigung, ja. Also der Punkt ist folgender. Also man könnte ja noch sagen, das ist eine Redaktion, da hat der eine was geschrieben und nach einem Jahr schreibt der andere was anderes. Aber hier war eben das Spannende. Die haben da so einen Südamerika-Korrespondenten, der heißt Jens Glüsig.
Wo sitzt der?
Ich glaube in Mittelamerika, ich weiß nicht, müsste ich jetzt nachgucken. Das ist Lateinamerika-Korrespondent. Und der hat über die Wahl in Bolivien 2019, als sie dann den Präsident Morales weggeputscht haben, weil da angeblich Wahlfälschung war, was wir inzwischen wissen, gab es nicht. Es war ein Putsch. Der hat also 2019 böse Artikel geschrieben, dass der also weg muss und so weiter und so fort. Der hat dann geschrieben zum Beispiel, 2019, wenn das Militär einen demokratisch gewählten Präsidenten vorzeitig zum Rücktritt drängt, wie jetzt in Bolivien, nennt man das normalerweise einen Putsch. Doch was ist, wenn eine Volksbewegung den Sturz des Präsidenten unterstützt, weil er seine jüngste Wiederwahl mit einer Manipulation an den Ohren verdankt? Das hat Blüsing 2019 geschrieben. Ja, also er hat den Putsch gerechtfertigt. Ein Jahr später, als rausgekommen ist, dass das alles Bullshit war, und rausgekommen ist unter anderem deshalb, weil die Partei von Morales die Wahl gewonnen hat, die neue, und die Putschregierung mit Pauken und Trompeten abgewählt wurde, hat der Glüsing, der gleiche Glüsing, plötzlich völlig anders geschrieben. So, und das ist der gleiche Mann, der nach einem Jahr nicht mehr weiß, was er vorher geschrieben hat.
Okay, okay. Ja? Ich habe es vor mir liegen, magst du es vorlesen, was er geschrieben hat? Ja.
Erzähl. Ich hab's
schon. Aber es ging noch weiter bei Herrn Glüsing. War das dann, schrieb Glüsing weiter, ja? Damit lässt sich allerdings nicht der Morales Sturz vor knapp einem Jahr rechtfertigen, meinst du das?
Ja, zum Beispiel das. Okay.
Rechte Kreise hatten zusammen mit der Polizei und dem Militär Morales 2 Monate vor Ablauf seiner verfassungsmäßigen Amtszeit zum Rücktritt gezwungen. Sie stützten sich dabei auf einen vorläufigen Bericht der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, wonach es bei der vorausgegangenen Präsidentschaftswahl zu schwerwiegenden Manipulationen gekommen sei, um Morales die Wiederwahl zu sichern. Nach Ansicht von Experten US-amerikanischer Universitäten, die den Wahlverlauf analysiert haben, wurde der Bericht voreilig veröffentlicht und war in Teilen nicht korrekt. Und du hast drunter geschrieben, ach was. Ja, das ist ein bisschen genau so, Loriot, gell?
Alles, ach was. Also das habe ich ja alles schon damals, als es lief, 2019 geschrieben. Es war alles damals schon bekannt.
Mhm. Hätte man ja wissen können, wenn man es gewollt hätte.
Der wusste das. In Bolivien sind 3 Wochen vor der Wahl mitgeschnittene Telefonate und Gespräche aufgetaucht, in denen die amerikanische Botschaft mit gewissen Menschen genau das besprochen hat. Sie haben gesagt, wir machen jetzt auf Wahlfälschung, die gibt es natürlich nicht, aber wir machen den Vorwurf. Und der Glüsing wusste das. Der ist seit 30 Jahren dort ein Korrespondent. Der weiß das. Der hat das alles verheimlicht, hat geschrieben, der böse Morales muss trotzdem weg. Das ist gar kein Putsch, das ist eine Volksbewegung. Und als ein Jahr später das nicht mehr zu halten ist, weil seine Partei trotzdem die Neuwahl gewonnen hat, sagt er, oh ja, und übrigens, da war irgendwas ein bisschen nicht korrekt. Also der hat komplett gelogen und nach einem Jahr sich umgedreht, weil, naja, war nicht zu halten.
Kann man
bewusst halt, gelogen. Ja. Wie gesagt, ich habe das damals geschrieben, das war alles bekannt. Das war vorher bekannt. Schon vor der Wahl war bekannt, was nach der Wahl passiert. So, und der Glüsing hat das Spiel mitgespielt. Der gleiche Mann hat nach einem Jahr aber das Gegenteil geschrieben, ohne zu erklären, warum er das denn vor einem Jahr geschrieben hat.
Ja, wer weiß denn noch, was der vor einem Jahr geschrieben hat? Wer hat denn diesen Artikel außer dir noch parat? Ja, also.
Blöd, ich habe ein gutes Archiv inzwischen.
Ja, und vor allem hier hast du ein gutes Archiv. Ja, also das ist ja die eigentliche Recherche, die eigentliche Kapazität, auf die wir hier zurückgreifen, deine Hirnressource sozusagen. Du hast zwar Probleme mit dem Akkuschrauber, hast du gesagt, das ist aber auch gar nicht notwendig bei dir, sondern wichtig ist, dass deine Hirnwindungen, dass die gut verdrahtet sind, ja.
Ja, jeder hat seine Talente.
Sehr gut, ja. Ja, das ist natürlich eins der vielen Beispiele, das du hast für selektive Auswahl von Informationen, manipulative Berichterstattung, Propaganda in Reinstform. Und wir haben noch ein Kapitel am Schluss gefunden über das ZDF. Zensur beim ZDF. Was sie nicht erfahren sollen, wird hinterher aus den Sendungen geschnitten. Das habe ich selber mal im eigenen Leib erfahren, ja, aber es ist eine andere Story. In einer Markus-Lanz-Sendung war Carsten Linnemann, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundesfraktion, zu ehrlich. Ach, soll das wirklich vorkommen? Daher nahm das ZDF die Sendung zunächst vom Netz und stellte sie später wieder online. Allerdings fehlten dann die entscheidenden 2 Minuten. Ich erinnere mich. 2. Dezember, das ist noch gar nicht so lange her. Und das nämlich, dass er da mal so ein bisschen zu ehrlich war, das hat den Herrschaften da oben gar nicht gefallen. Und dann sind die echt so frech und cutten das raus. Ja.
Ja, die haben die Sendung zuerst komplett aus der Mediathek genommen. Und dann haben sie ihn zurückgestellt mit dem Rausschnitt. Und in dem Rausschnitt, in dem, was die Zuschauer nicht mehr sehen dürfen, ist eben erzählt der Linnemann eben, dass er überhaupt gar kein Verständnis dafür hat, dass die großen Konzerne, also es ging um die Restaurants und die Hilfen, die er hat bekommen wegen Corona, Und die ist nicht gedeckelt durch nichts. Das heißt, die großen Restaurantketten, sprich auch McDonald's etc., kriegen die Hilfen unbegrenzt, also notfalls in Millionenhöhe für ihren verlorenen Umsatz, dürfen trotzdem noch außer Hausverkauf machen, was nicht mal angerechnet wird. Und die kleinen Pizzerien, die gehen vor die Hunde, weil die Auszahlungen so schleppend laufen. Und da hat er sich so ein bisschen beschwert und auch erzählt, wie solche Entscheidungen zustande gekommen. Das fand das ZDF jetzt nicht gut. Wurde begründet damit, dass er Starbucks genannt hat und für Starbucks würde das nicht gelten. Nur das ist für mich keine Begründung. Du kannst das nicht rausschneiden. Du kannst ja einen großen Untertitel reinschreiben. Herr Lindemann hat Unrecht, Starbucks ist nicht betroffen. Ja? Aber die Leute sollten es gar nicht erfahren. Und das ist, nennt man dann kritische Medien.
Oder auch gar nicht so lange her, ein Herr Boris Reitschuster stellt in der BPK, in der Bundespressekonferenz, an die anwesende Kanzlerin eine kritische Frage. Und was passiert? Oh, leider müssen wir jetzt hier aus der Bundespressekonferenz rausgehen, weil die Tagesschau fängt jetzt gleich an. Und das war aber die 15 Uhr Tagesschau, nicht die 19 Uhr oder 21 Uhr Heute Journal oder sonstiges, so ein großes Magazin, sondern die stündliche Tagesschau-Sendung musste eingespielt werden als Erklärung dafür, warum jetzt die Antwort auf diese kritische Frage niemand erfahren sollte.
Ja, ist schade, ne?
Es ist doch immer wieder das Gleiche, ja.
Ja, es ist, also, wie gesagt, übrigens, mit Reitschuster bin ich in Kontakt.
Sehr
Der
gut,
telefoniert.
sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nichts erzählen jetzt, das werden wir
Nur wir
erst.
verstehen uns gut. Wir sind zwar unterschiedlicher Meinung, aber wir verstehen uns menschlich super. Das ist schon mal vorweg.
Das werden jetzt einige Leute wohlwollend aufnehmen und dann gucken wir doch mal, was sich da in Zukunft bildet, weil ein Netzwerk von kompetenten Leuten in dieser Medienbranche, das ist allemal wichtig. Und der ist ja auch wirklich, ich glaube, wachgeküsst worden im letzten Jahr. Also ganz egal, was der über gewisse Dinge denkt auf der Welt, der hat als einer der wenigen Journalisten, die Zugang haben zu diesen Kreisen, verstanden, dass hier einiges schiefläuft. Und ich bin sehr gespannt, wo dessen Weg noch hinführt oder was da
Wir werden
das.
sehen. Ich rede nicht über andere Kollegen, ich rede mit Ihnen und ich sage nur, wir haben telefoniert, wir sind in Kontakt, wir haben uns menschlich sehr gut verstanden. Wir sind uns einig, dass wir uns in vielen Fragen nicht einig sind, aber wir verstehen uns gut.
Großartig. Wunderbar. Also, dann.
Bei Russland völlig unterschiedliche Meinungen zur Politik, aber trotzdem, ansonsten super.
Thomas, ich schaue gerade, ob du ein Schlusswort geschrieben hast.
Nein, mache ich nicht.
Nochmal 2 Millionen Spende zahlt sich aus. Bill Gates Propaganda im Dezember. Das ist nochmal hier
Glücksspritze.
Glücksspritze. Genau. Und ich sehe hier noch ein Bild von Norbert Röttgen. War das das mit dem Telefonstreich? Ja, genau. Röttgen wurde Opfer eines Telefonstreiches, auch von den beiden russischen Prankstern, von diesen Berufsspaßmachern. Wie übersetzt man Prankster eigentlich jemand?
Scherzbold? Keine Ahnung.
Scherzbolde. Aber das sind ja jemand, der den, die, das sind ja so Art versteckte Kameramäßig, ja, was die
Ja,
machen.
Streichspieler, keine Ahnung.
Professionelle Streichspieler. So, ja. Ich muss gestehen, auch wenn Leute das immer wieder kritisieren, wenn ich Anglizismen nehme, das klingt einfach beschissen, ein professioneller Streichspieler.
Prankster
Oder
klingt gut,
du
aber
kannst auch nicht
Quest.
sagen, ich habe mir im Brotrösteapparat heute Morgen ein Brot gemacht. Das kannst auch nicht sagen. Du
Ja,
musst
aber das
Toaster
musst du nicht,
sagen, ja.
Questions Answers, das muss das halt nicht sein.
Ja, natürlich, ja. Egal. Röttgen als Opfer von den Prankstern, das ist auch noch mit drin. Und. Also es sind insgesamt, wie viele Kapitel waren denn das im Buch?
Ich war 44, also ich über 40. Und wie gesagt, der Unterschied zum ersten Spiegelein-Buch, das ja viele gekauft haben, ist hier, dass es sehr viel mehr um die sozialen Medien geht, weil eben im US-Wahlkampf wir gesehen haben, wie sehr die inzwischen mitspielen und wie sehr sie die Meinung versuchen zu beeinflussen durch Zensur. Ne? Auch das Röttgen-Beispiel ist, was ist denn passiert bei Röttgen? Er wurde verarscht. Die Prankster haben es online gestellt. Der Röttgen hat hier noch gefüttert. Ne? Also ich habe mit Tichanowskaja telefoniert, der Oppositionsführerin in Weißrussland, eine tolle Frau, bla, toller Tweet. Waren die Prankster, dann haben sie es veröffentlicht, das Video, und dann hat Röttgen den Tweet gelöscht. Und das Video von der Geschichte auf dem Kanal der Prankster ist in Deutschland nicht zu sehen. Das kannst du weltweit angucken, in
Ja,
Deutschland ist es nicht mehr.
in deinem Land nicht verfügbar.
Ja, das kannst du, es haben inzwischen andere online gestellt. Man findet es aus Deutschland, wenn man sucht. Aber auf dem Originalkanal ist es in Deutschland nicht zu sehen.
Zensur
Also,
findet nicht statt.
wie ein Transatlantiker verarscht wird, das darfst du den Leuten nicht zeigen. Gehen Sie weiter, es gibt nichts zu sehen. Und das ist dann eben nicht Spiegel ZDF-Face, das ist ja diesmal YouTube.
Ja. Ach Thomas, es ist immer das Gleiche. Das letzte Lesezeichen ziehe ich jetzt raus damit. Also, Herrschaften, meine Damen und Herren, das ist die goldene Patrone im Lauf bei Gefechten im Propagandakrieg. Wer möchte, kann es gerne erwerben und dann weiter verschenken, auslegen. Ich würde sagen, alle Zahnärzte müssten das eigentlich im Wartezimmer mindestens zwei Ausgaben haben. Und das wäre mal interessant, wie Leute da drauf reagieren, wenn so Material irgendwo in Wartezimmern auslegt. Das müsste man auch mal versteckte kameratechnisch aufnehmen. Entweder wird es in die Ecke geschmissen oder eingesteckt, mitgenommen, weil das brauche ich. Ja, so, das kann natürlich auch sein.
Ich komme noch mal zum Zahnarzt. Ich komme auch 4 Stunden früher.
Ja. Thomas, dann an dieser Stelle Dank für diese kurze Sendung. Für unsere Verhältnisse ist das jetzt ja relativ schnell gegangen. Wir haben aber diese Woche nochmal ein Date. Es geht um den zweiten Teil zu den kritischen Fragen zu Russland. Da werden wir diese Woche nochmal mit in die Bütt kommen. Kommst du mit in die Bütt und dann machen wir das Ganze nochmal, weil es sind ja noch mindestens 5, 6 Seiten Fragen offen diesbezüglich. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch frohes Schaffen, hau in die Tasten und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Tacheles mit Röper und Stein, das war die Werbung zum Jahrbuch. Jetzt halte ich es nochmal hin und dann wünsche ich mir, dass das fleißig erworben wird. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.